Hallo zusammen, ich habe heute die Ehre, aus Stuttgart live eingefahren worden zu sein, um das Thema Börsenpsychologie mit den beiden Herren mal einfach zu diskutieren. Und die Frage ist, ich gehe mal ein bisschen nach hinten, da sieht man, die Frage ist als erstes mal, viele, die mit dem Thema Börse anfangen, fangen ja erstmal an, sich zu überlegen, was kaufe ich, wie muss es steigen, wie viel davon, vielleicht wie lange. Jetzt mal die Frage erstmal, Stefan, an dich, macht es am Anfang überhaupt Sinn, sowas wie Börsenpsychologie auch mal anzuschauen, oder sollte man sagen, ich bin jetzt drin und jetzt überlege ich mal, wie ich mich da fühle damit?
Ja, da Geld und Finanzen und Börse etwas sehr Künstliches ist, was in unserem Neandertalerhirn so nicht vorgekommen ist oder in der Natur nicht vorkommt, kann man natürlich diese ganzen Anfängerfehler selber machen und Geld verbrennen, oder man lässt das aus, ist schlau und bildet sich und überlässt die Fehler einen anderen und verbrennt nicht so viel Geld. Also denke ich schon, dass es auch für Anfänger Sinn macht. Und ich denke, es gibt auch genug Literatur, speziell für Anfänger, die doch sehr einfach gefasst ist, wo niemand studiert haben muss, um dann zu wissen, wie man das macht und wie am besten nicht.
Aber fängt man vielleicht nicht irgendwann an, das Ganze zu verkopft zu sehen und nach dem 5. noch das 6. Buch zu lesen, vielleicht das 7. und das 8. wird mir auch empfohlen? Oder sollte man nicht irgendwann zu sagen, okay, ich habe jetzt mich schon mal eingelesen, ich finde es auch, ein bisschen Informationen sollte man sich holen, nicht nur über Chartanalyse und Co., sondern wirklich auch, was dahinter steckt. Aber ist irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagen sollte, jetzt muss ich zumindest mal den großen Zeh ins Wasser stecken, weil sonst werde ich immer nur beim Trockenschwimmen bleiben?
Auf jeden Fall. Ich denke, es ist einfach eine gesunde Mischung. Also einerseits, ne, man kann jede Erfahrung selbst machen, aber man sagt eben, man kann sich eben auch an anderen Leuten orientieren, die gewisse Erfahrungen schon gemacht haben. Und ich denke, es braucht so einen gesunden Mittelweg. Es bringt nichts, wie du sagtest, das 6. Buch durchzuackern, immer mehr Angst zu haben, mit dem Starten loszulegen. Gleichermaßen bringt es aber auch nichts, irgendwie komplett blauäugig zu starten, gar nichts dazu zu lernen. Im besten Falle ist es wirklich ein Prozess, dass man sagt, man hat vielleicht mal ein bisschen was an Grundwissen sich erarbeitet und im nächsten Schritt dann auch selbst Erfahrung gesammelt, am besten vielleicht mit weniger Geld, mit einem kleineren Start. Das ist natürlich immer unterschiedlich. Wenn man gerade irgendwie angefangen hat, seine Ausbildung zu machen oder ein Studium begonnen hat, hat man weniger Geld zur Verfügung. Heißt, die Fehler insgesamt können schon gar nicht so teuer sein. Wenn man dann irgendwie im gesetzten Alter anfängt, schon ein gewisses Erspartes hat, da tun halt Fehler auch anders weh. Und dementsprechend, wie Stefan schon gesagt hat, glaube ich, ist wichtig, da nicht komplett ins Risiko zu gehen, einfach gewisse Learnings auch schon mitzunehmen. Deswegen, ich denke, oder ich bin ein Freund davon, das parallel zu machen, dazu zu lernen, Sachen auch mal auszuprobieren, denn keiner weiß, wie er dann wirklich mit echtem Geld reagiert. Es gibt Leute, die sagen, komplett entspannt, man weiß, dass man langfristig investiert, also was temporär passiert, überhaupt kein Thema. Manch andere sagen, hey, das sind von den 500 Euro sind 50 Euro weg und können schon nachts nicht mehr schlafen. Und dementsprechend muss man einfach herausfinden, wie man persönlich tickt.
Richie, ich habe noch einen Lifehack, wenn du so lesefaul bist wie ich oder langsam liest, dann holst du dir einfach das Hörbuch. Ist meist sogar billiger, ja, kostet dann die Hälfte. Und wenn du dann zur Arbeit fährst oder in die Schweiz fliegst, nach Zürich oder den Rasen mähst, dann wirst du noch ein bisschen schlauer nebenbei, weißt du? Und brauchst du nicht extra deine Freizeit opfern, um Wort für Wort, Seite zu Seite zu lesen. Also ich bin ein Freund von Hörbüchern.
Also es wird insgesamt wesentlich einfacher, digitaler. Es gibt gute YouTube-Videos, es gibt gute Hörbücher. Also einfacher als vor 20, 30 Jahren, da gab es halt nur das Buch und die Zeitung. Du hast gerade mehrere Wörter benutzt, die ich nachher aufgreifen will. Du hast gesagt Angst. Du hast gesagt, nachts nicht schlafen. Und du hast ein drittes Wort gesagt, das ich mir überlegen muss, habe ich schon wieder fast vergessen, weil der hier zwischendrin reingequakt hat. Kommen wir gleich dazu. Aber das erste ist mal Angst. Ich glaube, der erste Schritt, wir sprechen ja schon drüber, dass sich irgendjemand bewusst ist, ich muss ein Buch lesen, ich sollte investieren. Aber mal der erste Schritt ist, warum haben eigentlich so viele Leute Angst überhaupt vom Sparbuch, vom Festgeld, den Weg an die Börse zu wagen? Weil es ist oft das viel größere Problem, weil viele Bürger und Sparer, ja, die sparen. Sparen heißt Konsumverzicht. Ich gebe weniger aus und packe es weg. Wenn ich aber will, dass daraus mehr werden will, dann muss ich investieren und nicht sparen. Und die meisten, also zumindest, ich wüsste jetzt nicht, vielleicht kann ich auch mal sagen, wie die Aktienquote in der Schweiz ist. Ich weiß, in Deutschland ist sie eigentlich lächerlich gering. Und eigentlich müsste doch viel mehr sagen, langfristig macht es doch ja Sinn. Hast du die Aktienquote der Schweiz so ganz grob im... Oder kann mir jemand aus dem Publikum das zurufen, Aktienquote in der Schweiz vielleicht? Wenn nicht, du hast die Aufgabe zu googeln, danke sehr. Und du vielleicht mal insgesamt, warum haben so viele Angst, überhaupt in der Börse zu investieren?
Ich denke, es sind viele Faktoren. Faktor 1 ist, viele sagen ja, Geld ist nicht so wichtig. Aber Geld ist eben die Grundlage dafür, wohnen zu können, essen zu können, sein Leben beschreiten zu können. Also das ist der erste Faktor. Der zweite Faktor ist natürlich gerade an der Börse, du siehst tagesaktuell live, wie sich dein Portfolio entwickelt. Und es ist halt eben, wenn du gerade neu an der Börse bist, nicht so einfach, vielleicht damit umzugehen. Irgendwie da vielleicht auch mal direkt Schwankungen mitzunehmen und im Worst Case vielleicht auch wirklich mal 10%, 20%, 30% in der Anfangsphase auszuhalten. Und das siehst du natürlich auf einem Bankkonto, diese schleichende, vielleicht durch Inflation geprägte Entwertung des Geldes, die siehst du nicht, die bekommst du nicht vor Augen gehalten. Bei den Aktien kann es sein, dass es heute grün ist und nächsten Tag rot und einen Tag drauf vielleicht wieder rot. Und da hast du wirklich so eine Art täglichen Trigger, der manche Menschen dann eben wirklich zu vielleicht auch existenziellen Verlustsorgen treibt. Ich denke aber auch ein weiterer Faktor ist, wir reden ja über das Thema Börsenpsychologie, dass natürlich Verluste, ich glaube, knapp 7-mal stärker wirken als Gewinne. Dementsprechend, wenn jetzt wir hier 10 Personen sind oder 7 Personen und einer davon macht oder 6 davon machen einen Gewinn und einer macht davon einen Verlust, dann ist dieser Verlust, der wirkt viel stärker nach. Und wenn dann eine schlechte Erfahrung, die Deutsche Telekom nach dem Dotcom-Crash oder auch eine andere Aktie, jeder hat mal was von Aktien gehört, die wenigsten haben sich wirklich damit beschäftigt. Was durchklingt ist, hey, du kannst damit dein Geld verlieren. Das bleibt hängen, das tut deutlich mehr weh als potenzielle Renditechancen. Und dementsprechend denke ich, dass da auch einfach diese Grund- oder dass der erste Bezugspunkt, die erste Assoziation mit dem Thema Börse auch ist, hohes Risiko, hohe Verlustchance und damit geht dann eben wieder wird Angst einher.
Also ich habe psychologische Schmerz, du hast recht. Also die Empfindung, wenn ich gewinne, das fühlt sich toll an, wenn ich das Gleiche aber verliere, dann geht die Welt unter. Und es hat vielleicht auch ein bisschen so mit der Kultur zu tun. Bei den Amerikanern, wenn man da die Leute fragt, was denkst du, wenn du Autobahn hörst, schnelles Fahren in Deutschland, vielleicht auch in der Schweiz, Unfall. Was denken Amerikaner, wenn der Börse hat? Oh, Geld verdienen. In Europa ist es halt eher die Kultur nicht ganz ausgeprägt. Da ist es dann eher Verluste. Du hast, glaube ich, gerade gegoogelt, wie hoch die Aktienquote in der Schweiz ist.
Die ist bei 20,4% und in Deutschland bei 17,6%.
Also beides durchaus noch aufholfähig.
Hat er abgenommen zu den Vorjahren. In beiden Ländern ist die Aktionärsquote gesunken.
Zum Thema Angst. Glaubst du auch die gleichen Punkte, dass einfach die Leute sich nicht genug damit beschäftigen? Das ist immer nur in der Momentaufnahme, gerade in heutiger Zeit. Du holst das Handy raus, klickst immer wieder drauf. Wichtig, je öfter man die Kurse abfragt, das hat keinen Einfluss darauf, ob der Aktienkurs steigt, auch wenn man manchmal das Gefühl hat.
Guck trotzdem alle 30 Sekunden, ist
ja,
egal.
Das ist das Problem. Aber damit muss man auch was umgehen können. Jemand, der eine Immobilie besitzt, der weiß nicht, was die eigentlich wert ist. Das ist genau das, was du gesagt hast. Wenn ein Wert sehr gut abbildbar ist, dann kriege ich halt jede Schwankung mit. Aber gerade am Anfang gibt es die wenigsten, die einfach mal 3 Schritte zurückgehen und das Chart mal von der Tagesansicht vielleicht noch mal auf die 5-Jahres-Ansicht gehen und dann merkt man ja, hoppla, in den meisten Fällen läuft es so eigentlich ganz gut. Ist das für viele einfach am Einstieg der falsche Weg, dass man zu stark an der täglichen, minütlichen Performance dranhängt?
Ich glaube eher, dass bei den Leuten, die wollen überall, sage ich mal, investiert sein. Das habe ich oft gesehen, dass Leute mir dann Screenshots von Portfolios zeigen und der hat dann eine Shell-Aktie, eine McDonald's, eine Walmart, eine Cola, alles, was ich habe ich gehört, kenne ich, ist gut, noch eine Nvidia und dann haben die irgendwie 40, 50 Einzelwerte und nun ist die Frage, wie willst du denn dich um 40, 50 Einzelwerte kümmern, wie willst du von 50 Unternehmen die News, die Quartalszahlen, die Ratings, du fragst dich jeden Tag, was ist mit dieser Aktie los oder die fragen mich dann, was ist mit der Aktie los, dann sage ich immer, kannst du googeln. Ja, und natürlich, wenn du das so machst und so viele Einzelwerte managen möchtest, dann ist das ja die Aufgabe wie von einem Banker, wie von einem Analysten. Und die meisten Leute haben ja einen Vollzeitjob und ein Studium oder beides und noch Familie und Hobbys und ein Privatleben. Und denen sage ich, hol dir doch gleich einen ETF oder 2. Dann kannst du ja trotzdem 1, 2 Aktien holen, die du sehr magst oder wo du glaubst, die haben Potenzial. Und dann machst du doch bitte leicht. Ja? Und ich denke, die Überforderung ist ganz oft bei den Leuten, dass eben zu viel. Und dann kommt der nächste Tipp hier und der Börsenbrief und dieses Magazin und der YouTuber und der Influencer. Und dann hast du halt so einen bunten Strauß und weißt eigentlich gar nicht richtig, was da los ist in deinem Portfolio. Das ist, glaube ich, bei vielen eine Überforderung.
Die Börse wird geprägt von Angst und Gier. Und ich glaube, was du beschrieben hast, ist die Gier, dass man einfach sagt, ja, wenn ich diesen Wert nicht drin habe, dann bin ich bei diesem Hype nicht dabei. Aber irgendwann wird es halt so unübersichtlich, dass man einfach auch die Angst hat zu sagen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, warum habe ich denn diesen Wert gekauft und warum fällt denn der jetzt? Was gab es denn da überhaupt? Nachts nicht gut schlafen. Ist das vielleicht auch ein Grund, wo man sagen kann und sollte, ein Thema bei der Börsenpsychologie, ich sollte Angst durchaus wahrnehmen. Angst, wir haben im Vorgespräch gerade gesagt, ich habe am 3-jährigen Sohn gesagt, Angst ist nichts Schlimmes, dann merkst du, du kommst in irgendein Gebiet, wo du nicht wohlfühlst. Ist beim Anlegen genauso, dass man halt, wenn man Angst hat, erstmal sagen sollte, welche Angst genau ist das und wie kann ich diese Angst vielleicht regulieren?
Definitiv. Also es sind Faktoren, die sich ja auch aus dem Beispiel zum Beispiel auch daraus ergeben. Das eine ist fehlendes Wissen. Fehlendes Wissen, dass beispielsweise Aktien, wenn man breit investiert, es gibt dann ein schönes DAX-Rendite-Dreieck beispielsweise, dass wenn man 15 Jahre investiert war, dass es total egal ist, wann man gekauft hat, selbst zum schlechtesten Zeitpunkt, dass man nach 15 Jahren trotzdem eine positive Rendite erzielt hat. Gleichermaßen, wenn man eben in 50-1-Aktien investiert ist und eigentlich irgendwie alles nur so nachgekauft hat und gar nicht weiß, die Aktie fällt jetzt, was sind die Beweggründe, warum habe ich überhaupt gekauft? Was macht das Unternehmen überhaupt? Viele traurigerweise können nicht mal wirklich beschreiben, was die einzelnen Positionen in deren Depot, was sie als Kerngeschäft betreiben. Und das sind einzelne Faktoren, die natürlich zu Unsicherheit führen. Und die Unsicherheit, wenn die Kurse steigen, ist das nicht so wichtig. Jeder mag grüne Zahlen, jeder mag ein positives Depot. Das Ganze dreht sich aber natürlich dann umso stärker, wenn es natürlich fällt, die Unsicherheit da ist. Man nicht weiß, okay, die Aktie fällt, der ganze Markt ist vielleicht aufgeregt, der Herdentrieb geht eher dahin, dass Positionen verkauft werden. Was mache ich denn jetzt in dem Falle? Man weiß es nicht, man kann sich da nicht schnell informieren, das ist einfach zu viel auf einmal und dann steigt eben die Angst. Und da denke ich, ist das Thema Bildung oder genau Wissen, was vielleicht auch in so einem Szenario passieren kann, weil einfach... Ja, dass das Ganze vorher im besten Falle schon abgedeckt ist, nicht overengineert, aber man zumindest auch klar einschätzen sollte, dass mit jeder Investitionsphase auch Crashs einhergehen. Also dass es gar nicht vermeidbar ist und eher noch eine Chance dann darstellt und man das eben als positives Ereignis sehen sollte, anstatt dann irgendwie verzweifelt zu verkaufen. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, um das vielleicht nochmal zu forcieren. Aber an sich ist das Thema Wissen, Bildung, Grundlage, was man da eigentlich macht, schon sehr relevant.
Aber auch Erfahrung. Du hast gerade angesprochen, wenn so ein Crash kommt, ist es vielleicht auch ganz positiv mal zu sagen, wow, endlich kann ich mal meine Aktie, die ich schon lange beobachte, auch günstig nachkaufen. Aber jetzt sind wir schon wieder bei der Psychologie. Das musst du, glaube ich, das kriegst du aus keinem Buch mit, dass du irgendwann erkennst, das ist mein dritter Crash, die zwei vorigen, die liefen eigentlich, ja, es war nicht schön, dass er da war, aber hey, ich habe auf der Seite noch Geld gehabt. Ich konnte wieder günstige Einstiegsmöglichkeiten finden. Zum Thema.
Hast du denn am schwarzen Montag vor ein paar Wochen, hast du da schön gekauft?
Da war das Investitionsvolumen schon relativ aufgebraucht. Aber zu Corona-Zeiten habe ich extrem zugelegt
damals. Das ist doch schon verjährt, Richie.
Aber was mir vielleicht wichtig ist zum Thema Angst, kann es vielleicht auch sein, dass manche Anleger nicht nur das Portfolio alleine sehen sollten. Vielleicht kann man auch steuern und sagen, ich habe jetzt 100.000 Schweizer Franken und ich kann ja sagen, wenn ich zu viel Angst habe in Aktienmarkt, ich muss ja nicht die ganzen 100.000 nehmen und in Aktien deponieren, sollte ich vielleicht anfangen, das Gesamtvermögen zu sehen und davon überlege ich mir, wie viel Prozent davon bin ich bereit, risikobehaftet mit einer höheren Ertragschance auch anzulegen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Sparbücher das beste Investment sind, aber für viele, die gerade am Anfang sind, ist es vielleicht auch ein interessanter Anker und je mehr man gelernt hat, kann man sagen, okay, jetzt kann ich von meinen 20.000, die ich in Aktien investiert habe, ETF mehr reinlegen oder ich sage, boah, das hat mir gereicht. Also wenn ich insgesamt schon sehe, diese 20%, die ich investiert habe, wenn die mal runterkommen, da fühle ich mich ja wohl, ist das vielleicht auch ein Weg für den Anfang, dass man so das aufteilt und auch als Gesamtes sieht?
Also ich denke, das ist sowieso eine individuelle Entscheidung, ja. Genau wie Menschen ja nicht gleich sind und nicht gleich aussehen und nicht gleich alt und nicht das Gleiche können, wollen und bekommen, ja. Verdienen. Ist es wahrscheinlich auch mit der Portfolioallokation so. Ich sage immer, es ist keine Entweder-Oder-Frage. Du musst nicht nur Aktien haben und darfst keine Kryptos oder du musst nicht nur Edelmetalle haben. Du kannst das alles so splitten, wie du willst. Auch ich habe ein bisschen Edelmetall, ich habe auch Kryptos, ich habe Aktien. Ich habe jetzt keine ETFs, aber viele haben ETFs, ist okay. Das heißt, man muss sich selber gut fühlen. Auch wenn die Leute sagen, man soll emotionslos sein, man darf nicht dies machen, nicht das. Komm, wir sind alle keine Maschinen. Letztendlich musst du ja damit ruhig schlafen oder ich damit ruhig schlafen. Und wenn du sagst, ich möchte gerne auch Betongold haben, und das hast du ja, Richie, ja, dann mach das doch. Ne? Wenn du dich damit gut fühlst und sagst, ich möchte nicht mein ganzes Vermögen in eine Asset-Klasse stecken, wie Aktien, dann kannst du das ja aufteilen, wie du willst. Und wenn du, es gibt auch Leute, die sind mehr sicherheitsbehaftet. Ich weiß, der Thomas, der Sparkurt, der hat sehr viel Gold gekauft. Kaufst du noch so viel Gold, Thomas, jeden Monat? Läuft dein Sparplan noch? Was? Läuft. Jeden Monat ein bisschen Gold. Er ist ein richtiger Goldjunge, kannst du nicht sagen.
Goldenes Kärchen.
Ja, dann machst du das. Ne? Ich kaufe jetzt nicht jeden Monat Gold, aber ist okay, weißt du? Er fühlt sich gut damit und ich fühle mich auch gut damit. Und natürlich bin ich da auch kein Freund von, dass man sagt, Leute zeigen mir das Depot und sagen, was hältst du davon? Ja, was soll ich sagen? Ich kenne dich ja gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, wie viel Einkommen du hast, wie viel Ausgaben du hast, was deine Ziele sind, was deine Strategie ist, was du dir bei jedem dieser Werte, die du mir jetzt zeigst, gedacht hast. Ja, das weiß ich gar nicht. Und deshalb kann ich dir das nicht sagen, die Meinung geben. Viele Influencer, die sagen dann, na, den will ich rausschmeißen, dann will ich das und das kaufen. Ja, was ist das dann?
Dann ist das
Depot des Influencers kopiert. Ja, schönen Dank. Weißt du? So, und deshalb, um deine Frage jetzt endlich zu beantworten, ja, ich glaube, du solltest das persönlich so ausgestalten, wie du möchtest und das individualisieren.
Ich glaube, wichtig ist wirklich, dass einem klar ist, es gibt nicht das perfekte Portfolio, das perfekte Depot. Und es soll auch jedem klar sein, dass wir einfach Menschen und keine Maschinen sind und dass einfach Emotionen an der Börse ganz wichtig sind. An der Börse werden, ich sag's mal so, in der zweiten Reihe eigentlich Wertpapiere gehandelt, in der ersten Reihe werden Emotionen, Erwartungen, Hoffnungen und Ängste gehandelt. Und du musst halt nur schauen, wie die Ängste und Hoffnungen der Mitteilnehmer am Markt sind und ob du damit d'accord gehst oder eine andere Meinung hast. Und vielleicht doch Börsenpsychologie, ein wichtiger Punkt, den ich mir wieder interessant finde, ist das Thema, ich habe eine Aktie und kaufe ich die denn nach? Vielleicht mal einfach in die Runde, wer hat schon Aktien nachgekauft, die gefallen sind? So, mal für die Kamera,
alle.
Fast alle. Wer hat schon Aktien gekauft, nachdem man die Aktie gekauft hat und sie bereits gestiegen ist? Ja, Streber. Also auch relativ viele. Aber erfahrungsgemäß, wenn ich in einer größeren Runde so eine Frage stelle, da fällt einem auf, ich kaufe eine Aktie, die tut, was sie soll. Sie steigt. Ja, ich als Schwabe, dann sind die Schwaben geizig, die kaufe ich nicht mehr. Ich warte, bis sie wieder fällt und dann. Aber das ist ja auch eine Psychologie. Warum haben wir eigentlich so einen Schmerz hinten links im Kopf? Da muss ich immer kratzen, wenn die Aktie gestiegen ist. Warum will man da nicht nachkaufen? Warum wartet man, bis sie fällt und dann kauft man eher nach? Oder geht es dir auch nicht so?
Sehr ehrlich. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich denke, diesen psychologischen Anker, den haben wir alle. Also, es wäre gelogen, wenn man sagt: Hey, man hat die Aktie, die ist vielleicht schon 200% im Plus. Und jetzt nachkaufen, sieht allein schon im Depot nicht schön aus. Ne? Wenn man es verbessert, dann sind es halt nur noch 100% plus. So rational das ist, wie auch immer. Ne? Wissen wir alle, dass es keinen Unterschied macht. Aber rein psychologisch ist dieser Anker schon sehr relevant. Man muss natürlich mit betrachten, wenn man es rein faktisch betrachtet, sind seitdem Umsätze, Gewinne gestiegen. Gab es eine Multiple-Veränderung, dass man vielleicht wirklich sagt, die Aktie ist wirklich faktisch teurer geworden, ohne dass sich grundsätzlich was an den Zahlen verändert hat, ohne mehr Wachstum, bessere Marktposition. Dann sind das Faktoren, wo man sagt, okay, rational betrachtet, macht es wirklich keinen Sinn, jetzt nachzukaufen. Vielleicht sogar eher reduzieren, wobei ich da persönlich nicht so ein Freund davon bin. Aber da gibt es schon Faktoren. Aber ich denke, im Supermarkt, wenn ich jetzt irgendwie sehe, dass mein Kaffee, den ich jedes Mal kaufe, auf einmal 30% reduziert ist, kaufe ich den natürlich lieber. Hab das Gefühl, ich spare richtig was, kaufe am besten noch 10 davon. Kaffee ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Am Ende laufen 3 davon ab. Hab's nicht genommen, hab im Endeffekt nichts gespart, ne, bei einem anderen Produkt. Aber ich habe einfach ein besseres Gefühl. Und bei einer Aktie ist das genauso. Wenn die natürlich unter meinem Einstieg ist, dann gibt's natürlich auch diese Value Trap, wo dann sehr viele denken, jetzt habe ich bestimmt einen günstigeren, besseren Einstiegspunkt. Aber im Endeffekt muss man eigentlich bei jedem Kauf individuell betrachten, warum ist die Aktie günstiger? Ist sich Gesamtmarkt einfach nur verschlechtert, die Laune an der Börse ist schlechter, also ist wirklich der perfekte Zeitpunkt zum Nachkaufen, oder ist faktisch das Unternehmen wirklich schlechter geworden? Es gibt da durchaus, ist dann wieder eine Frage, ist man jetzt auf ETFs unterwegs und interessiert einen das gar nicht, einfach breit gestreut und investiert einfach nach, oder ist man da wirklich im Einzelaktien-Game unterwegs und muss wirklich individuell dann diese Entscheidung treffen, was es dann auch wieder komplizierter macht?
Ich kenne so einen Spruch, verbilligen, bis einem die Gesellschaft gehört. Leider, du hast gerade angesprochen, ist häufig, das hat man das Gefühl, Leute kaufen nach, um nach einer breiten Masse zu sagen, ja, im Schnitt habe ich 10 Euro gezahlt. Das ist das erste Mal bei 200 Euro eingestiegen bin und das letzte Mal bei 3. Das verschweigt man ganz gerne. Also was sagst du, nachkaufen durchaus auch mal bei fallenden Märkten? Darf man tun, wenn halt, wie gerade beschrieben, die Situation das entspricht? Oder sagst du, gutem Geld, kein schlechtes hinterherwerfen?
Ja, das ist, wie du schon sagtest, wenn der ganze Markt fällt, dann ist ja wohl nicht das Unternehmen schuld. Ja, also hast du schon selbst beantwortet eigentlich. Du legst mir auch einfache Fragen hier hin. Ne? Das ist sehr nett von dir. Aber was ich noch sagen wollte, was Aktionäre hassen, ist zum Beispiel bei Allzeithoch zu kaufen. Da hat man auch wieder einen Ankereffekt, die sagen, guck mal, vor 5 Jahren stand die Aktie hier, jetzt steht sie hier. Bin ich doch bescheuert. Ich bin zu spät, ich hätte hier kaufen sollen. Natürlich denken die Leute trotzdem, die Aktie, das Unternehmen läuft gut, die Aktie steigt weiter, kaufe ich nicht. Ich warte auf Rücksetzer, die nie kommen. Und dann steigt das Ding trotzdem weiter und die sagen, nee, jetzt ist auch zu spät. Hätte ich mal. Ich habe zum Beispiel lange vor Corona, hatte ich Nvidia zum Allzeithoch gekauft und ASML. Ja? Und die Leute haben gesagt, bist du verrückt? Kannst du ja am Allzeithoch kaufen, musst du warten. Natürlich hat sich das Ding vervielfacht nochmal. Ja? Aber das ist eben auch wieder Psychologie. Leute hassen es, zum Allzeithoch zu kaufen. Bei Bitcoin sagen die Leute auch, seit 15 Jahren, ich bin zu spät. Und Sie haben jedes Jahr Unrecht. Das ist so.
Zumindest alle 4 Jahre. Bevor ich jetzt noch weitere Fragen stelle, euch eine kleine Aufgabe. Das Schöne ist, wir haben uns nicht wirklich vorher abgesprochen. Stellt euch mal bitte beide vor, ihr sitzt irgendwo in China in einer kleinen Glückskeksfabrik und ihr müsst einen Glückskekstext zum Thema Börsenpsychologie schreiben. Also wichtig, die Antwort hätte ich ganz so in 5 bis 10 Minuten. Ihr könnt euch mal Gedanken machen, was da so reinkommen würde. Ja, ihr seid ja auch spontane, kreative Menschen. Jetzt schon?
Buy high, sell low.
Das ist Psychologie? Ja. Nochmal einen neuen Text. Aber wie stark hat das Thema Börsenpsychologie auch mit der Allgemeinheit, mit dem Umfeld, mit der Gesellschaft zu tun? Einfach auch mit dem Angst vor Scheitern. Ich glaube, auch das fließt auch vielleicht mit rein, dass wenn man in der Gesellschaft sich mal unterhält, natürlich spricht man lieber über seine Gewinne, aber dass dann jemand Verluste macht, man einfach nicht ehrlich damit umgeht in der Gesellschaft. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Problem? Also dieses Blendertum, alle machen nur Gewinne, nur ich habe jetzt mal mit 2 Aktien Verluste gemacht.
Ich denke durchaus. Also natürlich, keiner redet gerne über seine Fehler, über seine Schattenseiten, über negative Erfahrungen. Ich glaube, man kennt es irgendwie, wenn es um Aktienthemen geht, dann wird irgendwie die eine Aktie erwähnt, die super, super gut gelaufen ist und die anderen 3, die schief gelaufen sind, die lässt man halt dezent außen vor, da hat sich schon längst verdrängt. Ich denke, es ist aber auch ein Faktor von, wie soll ich sagen, man muss ja auch erstmal so weit kommen und das Ganze reflektieren. Beispielsweise aus der Vergangenheit. Früher war es so, ich habe vor 12 Jahren meine ersten Aktien bei Consorsbank gekauft. Da gab es kein Portfolio-Tracking-Tool, da gab es keine Analysemöglichkeiten. Da habe ich selbst nicht mal eine richtige Möglichkeit gehabt, auch zum Beispiel eine Renditeentwicklung zu sehen. Dann, klar, mit Einzahlungen steht dann zum Beispiel Summe X, 10.000, 11.000 ist es jetzt aktuell, also 1.000 Gewinn, also 10%. Beispielsweise. Heißt ja aber nicht, dass ich 10% Rendite pro Jahr gemacht habe. Sie einfach nur das, was auf meiner Einzahlung passiert ist. Und in der Regel mit steigender Entwicklung, mit steigendem Alter, vielleicht auch Einkommen und diesen Themen, ist das immer verzerrter. Und ich habe faktisch auch 5, 6 Jahre später nie so wirklich die Möglichkeit, das zu sehen. Jetzt, heutzutage, gibt es sehr gute Tools, um das Ganze wirklich mal vergleichbar zu machen, auch eben negative Fehlentscheidungen zu sehen oder mit reinzunehmen. Und da sieht man dann vielleicht erstmal wirklich, okay, so sieht's aus, das war meine Performance einzelaktientechnisch, so ist die Benchmark gelaufen. Kann da erstmalig dann auch wirklich eine Entscheidung auf konkreten Fakten treffen und kann dann überlegen, hey, sollte ich vielleicht nicht doch zu ETFs gehen? Oder war es vielleicht ganz alles relativ gut gelaufen und mache einfach genauso weiter wie davor? Heißt, ich brauche ja auch eine gewisse Entscheidungsbasis, die ehrlich ist und die aber auch belastbar ist. Und dann natürlich Depotwechsel und so weiter macht das alles noch schwerer. Und dann, wie gesagt, da gibt es auch die Sache, kann ich das mit anderen auch mal benchmarken? Heutzutage durch Social Media ist da viel möglich, aber im Freundeskreis, die wenigsten haben wirklich breite oder jahrelange Erfahrung. Wenn ich jetzt 3 Jahre in der Börse war, kann es sein, dass ich Glück hatte, in der Hochphase mit dabei war, kann auch sein, dass ich eben super viele Verluste gemacht habe, das vielleicht ganz normal dazugehört, aber wenn ich da keinen Freundeskreis, Bekanntenkreis, Eltern, Familie habe, die mir da sagen, hey, bleib dran, zieh das langfristig durch, die Fehler gehören dazu, dann bin ich vielleicht auch schon wieder weg von der Börse, bevor es dann eben wieder mit aufgeht. Also das Thema, ne, über Verluste zu sprechen, das für sich einzugestehen, ist definitiv ein Riesenfaktor. Aber auch einfach dieses vielleicht irgendwie emotionalen Support in dieser Phase zu haben oder überhaupt jemanden, der das nachvollziehen kann, wird besser durch Social Media. Aber, glaube ich, historisch betrachtet auch alles andere als einfach.
Jetzt die Frage an dich, wird es wirklich besser durch Social Media oder wird zum Teil auch so eine heile Scheinwelt vorgelebt, weil wir natürlich nur Finfluencer haben, die mega erfolgreich sind und die Riesenkohle verdienen und die eigentlich nur aus Gutmenschentum ihnen zeigen, wie das funktioniert. Also mal reflektiert Social Media insgesamt. Findest du das gerade für Einsteiger wichtig? Wenn jemand länger dabei ist, der kann es eher bewerten. Also jemand, der Einsteiger ist, der sich als börsenpsychologischen Aspekten an Finfluencer orientiert, sollte immer daran denken, es sind auch noch Menschen, weil ich glaube, das Gefühl, über seine Verluste wird da auch nicht ganz so häufig geredet. Das ist auch nachvollziehbar. Aber ist es richtig so?
Ich denke, viele Leute, so wie es bei mir früher auch mal war, die kennen gar keine Aktionäre, weder im Freundeskreis noch in der Familie. Gerade wenn man jünger ist, vielleicht noch Schüler oder im Azubi-Studentenalter, dass du gar nicht dich austauschen kannst mit anderen und dann kriegst du eben in solchen Medien deine Inspiration. Und wenn du sagst, dass viele blenden und nur die fetten Gewinne zeigen und die Verluste verheimlichen, dann stimmt das wohl. Wenn ich zeige, was nicht gelaufen ist, was ich dann auch extra schön rot mache, ja, im Kontrast zum Grün, dann sind da meistens viele Kommentatoren, die sagen, danke, endlich einer, der auch mal die Verluste zeigt. Also, dass die Abonnenten oder die Leser, die honorieren dann diese Ehrlichkeit. Und es ist auch so, dass viele Leute, die so privat, ich sag mal, traden, die können das ja noch viel einfacher verstecken. Die machen dann schöne Hebel, irgendwelche YOLO-Trades mit 100 Franken, 100 Euro, 10er Hebel. Davon gehen 9 kaputt, K.O., Totalverlust. Einer geht gut, steht da 1200% plus. Das halten sie jeder unter der Nase und sagen, guck mal hier.
Hab ich gemacht.
Wer hat den Größten? Guck, du mit deinen 50% im Jahr. Denkst, du bist geil, hast Nvidia verdoppelt. 1200, Bruder, 1200. Das ist das. Ich bin der neue Warren Buffett. Du bist gar nichts. Kannst du was von mir lernen? Ja. Und davon gibt es viele. Und wenn mir jemand solche Screenshots schickt, ja, wollen auch immer sagen, hier, denkst du, hast dir was gemacht, Influencer, so viel Tausend, du bist nix, du bist Schmutz. Guck mal hier, mein geiler Trader. Dann sage ich immer, ey, die Euro-Beiträge, die hast du weggemacht. Zeig mal, wie viel du investiert hast. Zeig. Ich sag, YOLO-Trades mit Spielgeld, mit Kleingeld, die zählen nicht. Ne? Weißt du? Normale Anleger, die hauen tausende Euros da rein und möchten die nicht verbrennen in einem YOLO-Trade, ja, die möchten schon ein bisschen Geld vermehren und gehen natürlich anders ran. Und dann immer, wenn Leute die Euro-Angaben verbergen und sagen, Datenschutz, Persönlichkeitsrechte, bla bla, nein, das sind Lügner, ja, komm nicht so. Ich sag, dir glaube ich kein Wort, wenn du mit 10 Euro deine 10 Euro verzehnfachst, komm, daran kannst du einen Döner kaufen, 5 Stück in Zürich, das war's.
Also ich glaube, man sieht schon, Börsenpsychologie ist schon ein Thema, wo man jetzt nicht innerhalb von 20 Minuten, die wir schon eben wahrscheinlich längst überzogen haben, kurz besprechen kann, aber ich glaube, es ist unglaublich wichtig, was wir hier gerade zeigen. Jeder hat eine eigene Einstellung dazu. Jedem muss bewusst sein, dass man an der Börse auch Verluste machen kann. Es geht nicht anders. Es gibt keinen Trader auf der Welt, der nur Gewinne macht. Man muss aber einfach sehen, diese Risiken, diese Verluste, die ich mache, die haben zwei Gründe, warum es wehtut. Einfach, weil ich vielleicht die falschen Produkte kaufe, wenn ich nur Hightech-Werte kaufe, die halt mal in falsche Richtung gehen, nur Hebelprodukte kaufe auf Werte, die nicht funktionieren. Oder, dass ich insgesamt die Aktienquote zu hoch habe, weil ich ja doch eher der Sparbuchinvestor bin. Und ich glaube, das muss jeder selber mitnehmen. Das heißt nicht, dass man nicht an der Börse investieren sollte. Ich glaube, langfristig wird jeder eingesehen, das Schlimmste war, nichts zu tun. Aber man muss halt schauen, dass es zu einem passt, dass man eben nicht nur ein Jahr dabei ist, sondern danach sagt man, weg, macht keinen Sinn, sondern man muss sich rantasten. Und wenn jemand glaubt, es gibt das Allheilmittel, genau diese Schablone funktioniert für jeden, da sind wir uns einig, das funktioniert nicht. Zum Abschluss, habt ihr eure Sprüche schon jetzt überlegt euch, was wir in diese Kekse reinmachen möchten?
Ich habe einen, und zwar den Glückskeks, den du meinst, ja, mit dem schlauen Spruch. Der ist, werde die Depotleichen los, Schichte um.
Ja, also gar nicht so leicht. Ich würde vielleicht sagen, einfach komme, was wolle, bleib langfristig dabei. Ich denke, das ist mit das Wichtigste. Wird egal, wo man investiert ist, solange man einfach ein bisschen gestreut ist, ein bisschen konservativ das Ganze aufgesetzt hat, spielt die Zeit in unsere Hände und dementsprechend einfach langfristig dabei bleiben.
Auch wenn es mir wehtut, ich muss einen Spruch nennen, den ich von der Börse München auf der Tasse gesehen habe. Zeitraum schlägt Zeitpunkt. Finde ich auch einen sehr schönen Punkt, wenn man halt langfristig investieren möchte. Wenn man das als Basis einmal macht, kann man nebenher immer noch spekulieren, aber man sollte Spekulation und Investition voneinander trennen. Von meiner Seite aus hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an euch beide. Ich hoffe, es war auch das Publikum halbwegs informativ und kurzweilig. Danke fürs Zuhören. Vielleicht bis nächstes Jahr. Mal schauen, ob ich wieder eingeladen werde.
Vielen Dank.
Dankeschön.